Ich denke immer vor 5 Jahren, wie die Zeit halt bei mir war, wie ich gelebt habe und wie ich jetzt lebe, wie ich halt so viel bis jetzt geschafft habe, dass ich die deutsche Sprache kann, dass ich meine Ausbildung geschafft habe, dass ich einfach mal in die Arbeit gehen kann und wieder nach Hause. Und natürlich während der Zeit Kaffee also.
Bewegt, beschwert, begeistert. Der Podcast von Bildung Evangelisch und der Werkstatt Demokratie heute.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, der ersten nach der Sommerpause. Wir sitzen wieder in der Evangelischen Stadtakademie. Neben mir sitzt wie immer meine Kollegin, die Annika Hoppe-Seiler.
Hallo!
Und wie immer haben wir auch heute einen ganz spannenden Gast bei uns, nämlich den Mohammed.
Hallo!
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Mohammed, wie auch unsere Gäste vorher, konntest auch du dir deine erste Frage, die wir dir stellen, selbst aussuchen aus einer Auswahl von BE-Wörtern. Mhm. Für was hast du dich denn entschieden?
Ich habe es gerade angeschaut und ich habe vor einem Verb halt entschieden, und zwar, was bestärkt dich? Und da würde ich mal gerne beantworten, was mich halt bestärkt, dass ich innerhalb 6,5 Jahren hier in Deutschland die deutsche Sprache beherrscht habe und dass ich auch so ein Interview mal mit euch auch durchführen konnte. Dass man halt ohne Angst hat, dass man die deutsche Sprache auch beherrscht. Und dass ich halt bis jetzt auch in Deutschland so viel geschafft habe, und das würde ich ja gerne halt mal nochmal detailliert mit euch mal sagen.
Das heißt, alles, was du in den letzten 5 Jahren, seitdem du in Deutschland bist, erlebt hast, das bestärkt dich.
Genau.
Nicht nur, was du erlebt hast, sondern auch, was du geschafft hast, genau. Vor allem. Ne?
Ja.
Ich stelle dich nochmal kurz vor, Mohammed. Mohammed, du bist 25 Jahre alt, fast 26.
Ja.
Du bist in Damaskus geboren, lebst aber seit 5 Jahren in Erlangen und arbeitest als Elektroniker bei Siemens.
Mhm.
Und wir beide kennen uns, weil du auch mittlerweile Ehrenamtlicher im Café Sö bist.
Genau.
Genau. Und auch darüber werden wir jetzt sprechen. Du hattest schon einen schönen Einstieg, in dem du gesagt hast, du hast ganz viel geschafft in den letzten 5 Jahren. Jetzt wollen wir natürlich auch hören, was in diesen 5 Jahren bei dir passiert ist, seitdem du in Deutschland bist. Und wir starten mit dem Café Asyl. Wie bist du denn ins Café Asyl gekommen?
Okay, wenn man halt Café Asyl sagt, für mich ist es halt, Café Asyl ist mein Zuhause. Zuerst hat mein Vater am Café Asyl, also ins Café Asyl angefangen zu gehen, und der hat dort Deutschkurse gehabt. Er hat auch ein paar ehrenamtliche Mitarbeiter kennengelernt, und er hat ja auch gleichzeitig Leute aus Syrien dort kennengelernt. Und der hat immer mir gesagt, ja, komm einfach mal zu uns, komm einfach ins Café Asyl, die Leute werden sich ja auch freuen. Während meiner Ausbildung, ich hatte auch die Zeit nicht gehabt, weil ich sollte ja auch zu Hause ein bisschen lernen. Und danach habe ich meinem Vater gesagt, ja, ich würde gerne mal mit dir halt heute gehen. Und da waren wir in einem Dienstag dort im Café Asyl. Ich bin mit ihm reingekommen und er wollte ja auch mich mal vorstellen. Aber er konnte nicht, weil er die deutsche Sprache nicht gut kann. Und ich bin ja reingekommen, als ich reingekommen bin, ich hatte innere Ruhe gehabt. Weil es ist halt so schön, dass man einfach reinkommt, man wird empfängt von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die werden dir halt sagen, herzlich willkommen hier, und du sitzt halt ganz entspannt, du redest ja mit den Leuten, du nimmst dir einen Kaffee, sitzt einfach ganz normal. Und ich habe ja angefangen, ja, vorstellen Sie sich halt, Mohammed. Dann habe ich ja gesagt, ich bin Mohammed, ich bin seit 5 Jahren hier in Deutschland. Ich mache jetzt eine Ausbildung bei Siemens. Und da kam halt so Gespräch. Und das war so schön, dass ich halt mit den Leuten mal unterhalten kann. Und dass du einfach mal Kuchen nimmst, dass du Tee auch nimmst. Und da habe ich halt nur angefangen, um zu wissen, was ist überhaupt Café Azul? Was bietet Café Azul? Danach mit der Erfahrung, dass ich halt ab und zu mal ins Café Azul gegangen bin, das ist halt zweimal pro Woche, Dienstag und Donnerstag. Café Azul, es ist, wie gesagt, wie eine Zuhause. Das fehlt ja jeder hier, der in Erlangen lebt, der auch aus Syrien oder Migrationshintergrund hat. Für mich selber war es so, meine Eltern waren ja nicht da. Ja, mein Vater ist hier, meine Mutter und 2 Schwestern, die sind noch in Syrien. Als ich ins Café Azul gegangen bin, ich habe gesehen, ja, da sind ja Frauen da, da sind eine Mutter wie Marion, dass sie in der Küche ist, dass sie halt Essen vorbereitet. Dass ich von der Arbeit gekommen bin und dann habe ich halt Marion gesehen, dass sie Essen vorbereitet. Damals wusste ich nicht, was ehrenamtliche Mitarbeiter ist. Und darum habe ich ja immer nachgefragt, ich will ja auch mal wissen, was ist ehrenamtliche Mitarbeiter. Und dann habe ich halt immer nachgefragt und als ich gewusst habe, dass es freiwillige Mitarbeiter ist, dass man halt das freiwillig macht, dann habe ich gesagt, warum mache ich das auch nicht? Ich habe ja alles, ich habe ja die deutsche Sprache auch beherrscht und ich konnte auch die anderen Leute auch helfen, die auch Migrationshintergrund haben, weil das habe ich ja auch gehabt. Und dann nach einem Monat im Café Azul, ich bin von einem Gast zu einem ehrenamtlichen Mitarbeiter geworden.
So schnell schon? Nach einem Monat im Café Azul hast du dich schon als Teammitglied gesehen?
Genau, weil ich habe ja, wie gesagt, halt immer nachgefragt, ja, wie macht ihr das? Und ich habe ja selber, ohne halt die mir etwas zu sagen, ich habe immer aufgeräumt, ich habe die Stühle und Tische halt aufgeräumt, ich habe die Leute geholfen, die auch die deutsche Sprache nicht können. Und ja, die haben ja gesehen, ja, ich mache das auch gerne und danach würde ich halt als ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Café Azul geworden.
Danke, Mohammed. Also ich finde, du hast jetzt echt schon einfach eine wahnsinnig schöne Lobrede auf das Café Azul gehalten. Mhm. Es ist tatsächlich ein sehr schöner Ort, aber wenn du sagst, es ist für dich wie ein Zuhause, wie ein Daheim, das ist schon wirklich ein großes Kompliment an diesen Begegnungstreff.
Und wie gesagt, ich habe ja immer gewartet von meiner Arbeit am Dienstag und Donnerstag und ich habe mir gehofft, dass es jeden Tag Café Azul gibt oder geben würde. Aber es hat ja leider, also nur Dienstag und Donnerstag und genau, dann war ich...
Hat halt leider nur zweimal die Woche geöffnet.
Ja, es hat leider nur zweimal die Woche geöffnet, ja. Und es war halt so schön, dass man von der Arbeit einfach hingeht. Man kann mit den Leuten mal unterhalten. Es gibt Leute, die auch die deutsche Sprache mal verbessern wollen, damit die deutsche Sprache auch besser wird. Es gibt auch manche, die können ja gar kein Deutsch. Aber dafür gibt es ja auch Deutschkurs, wie der Heinz. Der gibt ja auch Deutschkurse. Von meinem Vater war optimal. Der sagte mir, ja, ich habe ja Deutschkurs besucht, aber es hat ja bei mir nicht geklappt. Und ich darf ja jetzt auch nicht mehr Kurse besuchen, weil er hat das am Anfang nicht geschafft. Und er sagte mir, ja, beim Heinz, es macht mir mehr Spaß. Er gibt Mühe, um diejenigen auch dort Deutsch zu reden und Deutsch zu lernen.
Für alle, die das Café Azul jetzt nicht direkt kennen, nicht persönlich kennen, als Hintergrundinfo, also das Café Azul wird rein von Ehrenamtlichen betrieben und auch die Deutschkurse, die der Mohammed jetzt beschrieben hat, finden ganz informell statt, werden von Ehrenamtlichen gemacht, die sich einfach zusammen hinsetzen mit den Geflüchteten, mit allen, die interessiert sind und dann werden zusammen die Deutschbücher bearbeitet, die Hausaufgaben gemacht, es wird miteinander gesprochen. Das ist wirklich ein ganz niederschwelliges Angebot, aber ein sehr schönes Angebot. Mohammed, du hast auch schon erwähnt, dass das Konzept Ehrenamt, dass du das überhaupt nicht kennst aus Syrien.
Genau.
Und dass es dich voll überrascht hat, als du erfahren hast, dass die Leute, freiwillig machen, dass die Leute das freiwillig machen, aber dass sie es mit großem Herzblut machen, genau. Dass sie da viel reingeben. Mhm. Wie funktioniert es denn in Syrien? Also
In Syrien ist es halt so, wir halten uns zusammen. Es gibt keinen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Weil bei uns ist es halt so, wir halten alle zusammen. Meine Freunde, meine Verwandte, die Cousins, meine Tante. Wir helfen uns gegenseitig. Und als ich nach Deutschland kam, es war ja anders. Es gibt hier ehrenamtliche Mitarbeiter, die sind ja auch für uns immer da. Die waren ja immer für uns da.
Mohammed, du hast jetzt schon ein paar Ausschnitte erzählt von dem Weg, den du gegangen bist, bis du jetzt hier in Erlangen gelandet bist. Und ich glaube, das wäre total spannend für uns, da noch ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Du hast erzählt, du hast noch Familie in Syrien, deine Mutter und deine Schwester sind noch dort. Und dein Vater und ich glaube, zwei deiner Brüder
sind... Zwei Brüder sind auch hier.
Sind jetzt auch in Deutschland.
Genau, in Berlin.
Wie war das denn damals für dich? Wann war denn der Punkt, an dem du gesagt hast, ich kann jetzt nicht in Syrien bleiben und warum?
Als ich in Syrien war, ich habe mein Abitur gemacht, ich habe das absolviert und danach habe ich mein Studium angefangen, alles Elektrotechnik. Ich habe mein Studium nicht abgeschlossen wegen dem Krieg in Syrien. Mhm. Und niemand will sein Heimatland verlassen. Keiner will von euch und von uns auch die Heimatland verlassen. Das ist halt so wertvoll, wenn man sagt, okay, das ist mein Heimatland. Aber als Krieg in Syrien angefangen hat, wir wurden gezwungen, unser Heimatland zu verlassen. Und das war ja bei mir auch so. Ich war in meinem Studium ganz normal, wir haben ja ganz normal gelebt. Und danach kam halt zustande, dass es halt Krieg in Syrien angefangen hat. Ich habe ja in Damaskus gelebt, aber am Anfang war ja nicht direkt in Damaskus, es war ein anderes Bundesland. Und danach hat auch in Damaskus halt angefangen. Und meine Mutter, mein Vater, die haben ja immer Angst gehabt, weil die wollen ja immer die jugendlichen Leute auch mitkämpfen. Die Soldaten wollen immer ja die jugendlichen Leute auch zu uns kommen. Aber wenn man in der Studium ist, wie funktioniert das? Ich will ja mein Studium ja weitermachen. Mhm. Ich will ja mein Studium weiter schaffen, weil das war ja mein Traum.
Also du solltest zum Militärdienst eingezogen genau. werden, richtig?
Ja, das stimmt. Und das war ja Krieg und es ist halt Krieg, wenn ich halt dahin gehe, dann sollte ich halt meine Verwandte vielleicht oder meine Cousins oder keine Ahnung, auch die irgendwie nicht mal beschützen können. Und danach habe ich mich entschieden, ja. Und meine Mutter vor allem, die hat immer mir gesagt, geh irgendwo hin, wo du uns einfach mal anrufen kannst und uns sagst, mir geht's gut. Und danach habe ich mich entschieden, nach Libanon zu fahren und von Libanon nach Ägypten. Ich kenne ja Ägypten nicht, es ist arabisches Land, aber trotzdem, ich war immer in Damaskus. Ich war mein ganzes Leben in Damaskus. Vor allem in Damaskus war ich ja nicht in anderen Bundesland. Ich war immer in Damaskus, mein Studium, meine Freunde. Mehr habe ich ja in Damaskus, in Syrien ja nicht gesehen. Da hatte ich einen Freund von mir, er war auch in Syrien, in Damaskus. Wir waren zusammen in der 10. Klasse und wir waren ja zusammen bis unser Studium und danach ist er nach Ägypten gefahren. Und er hat mich dort empfangen und es gibt eine Familie aus Ägypten, die haben auch auf mich gewartet. Als ich in Syrien war, die haben mir gesagt, wir sind deine Familie. Hab keine Angst, komm einfach zu uns.
Das heißt, du hattest schon eine Anlaufstation, wo du hin konntest genau. und Leute, die dich da, ja. die auf dich gewartet und
genau,
dich
in Empfang genommen haben. Die haben mir auch viel geholfen. Ich wollte dort eine Wohnung mieten. Die haben mir gesagt, nein, Mohammed, du mietest keine Wohnung. Du lebst hier bei uns. Du bist genauso wie unser Sohn, der auch in Berlin lebt.
Und diese Familie, woher kanntest du die? Oder woher kannten die dich?
Genau, mein Bruder lebt ja in Berlin. Und er hat einen Freund, der ist aus Ägypten und die Familien sind in Ägypten. Und die haben ja immer halt darüber unterhalten mit meinem Bruder. Ja, ich habe einen Bruder, der lebt jetzt in Damaskus und ich will ihm mal helfen. Und dann hat der junge Mann auch gesagt aus Ägypten, ja, lass Mohammed halt zu uns kommen. Lass zu meinen Familien kommen. Die warten ja auf ihn. Und die haben ja mich auch angerufen, als ich in Damaskus war. Ich finde die Familien sehr nett. Und ich hatte auch die Mühe gehabt, dorthin zu gehen, um die Familien auch kennenzulernen.
Das heißt, dein Bruder ist schon längere Zeit in Deutschland, genau. nicht erst seit Beginn des Bürgerkrieges, sondern
Nein,
schon vorher.
Der hat Syrien 2005 verlassen.
Ah.
Genau. Und der lebt auch in Berlin, der ist seit 10 Jahren in Berlin. Der arbeitet, hat deutsche Staatsangehörigkeit.
Und über dieses Netzwerk, auch über deinen Bruder und über die Freunde deines Bruders und die Familien, konntest du dann nach Ägypten kommen
genau.
zunächst.
Und ich wollte eigentlich zu einem Land gehen, wo Frieden gibt, wo ohne Krieg. Und ich war in Ägypten, ich wollte ja auch in Ägypten mal studieren. Ich wollte dort bleiben und dann hat mein Bruder gesagt, in Ägypten, egal was du machst, du kannst ja nicht viel schaffen. Du kannst dein Studium dort machen, aber danach gibt es keinen Weg nach Syrien wieder zu gehen und dein Studium dort zu verbessern oder dort weiterzuarbeiten. Der meinte, ja, wir versuchen mal, dass du hierher kommst, nach Deutschland, dass ich dich auch sehen kann. Wir haben uns seit langer Zeit nicht gesehen und ich freue mich, wenn ich dich auch hier sehen kann, dass du neben mir bist. Und wir haben ja versucht, dass ich halt auch nach Deutschland kommen kann, um ihn auch zu sehen, um hier in Deutschland auch zu leben. Ja.
Und wie genau hat es dann geklappt? Wie war der Weg von Ägypten nach Deutschland?
Der Weg war von Ägypten nach Italien und danach von Italien nach Deutschland. Es hat lange gedauert, wir hatten ja alle Angst gehabt, aber zum Glück hat es ja geklappt. Als ich nach Deutschland kam, ich habe zuerst meinen Bruder gesehen. Es hat mich gefreut.
Also bist du nach Berlin dann
direkt nach Berlin. Und ich habe meinen Bruder gesehen, es hat uns voll gefreut. Wir haben ja meine Familien auch angerufen. Die waren ja sehr glücklich, dass wir ja auch zusammen sind. Die haben auch keine Sorge mehr. Aber natürlich, wir haben ja Angst vor der Familie. Die sind dort in Syrien, aber wir sind da. Wir leben im Frieden, aber die nicht. Ja, und ich war ja bei meinem Bruder und ich sollte ja am nächsten Tag zu den Ausländerbehörden, um zu wissen, ob ich hier in Berlin bleiben darf oder nicht.
Um deinen Asylantrag zu stellen.
Genau. Dann. Wir waren ja zusammen mit meinem Bruder bei den Ausländerbehörden und da wurde ja entschieden, dass ich doch nicht in Berlin bleiben darf. Obwohl mein Bruder meinte, ja, der ist doch mein Bruder. Ich habe ja eine Wohnung, ich habe 2-Zimmer-Wohnung. Er kann doch bei mir bleiben.
Also dein Bruder wollte eigentlich sich um dich kümmern, auch finanziell. Und die Ausländerbehörde hat aber gesagt, nee, funktioniert so nicht.
Ja, weil die meinten ja, er ist Erwachsene und er darf ja nicht hier bleiben. Er sollte nach Nuremberg, nach Zirndorf.
Wie alt warst du da?
Ich war 19.
Du bist mit 19 nach Berlin gekommen.
Genau, ja. Und mit 19 Jahre alt, ich konnte ja nicht mal die Sprache, ich konnte ja nicht mal Hallo sagen. Wie schwer ist das, wenn man in einem Land und die Sprache ja nicht kann? Und da wurde ja entschieden, dass ich doch nach Zirndorf fahren muss und gleich in einem Tag.
Am selben Tag
sollte ich halt Berlin verlassen. Mein Bruder war überrascht, der meinte, wie kann er jetzt Berlin verlassen, wenn er die deutsche Sprache nicht kann?
Und du warst gerade erst angekommen, ne?
Genau. Und was ist dann, wenn er irgendwie mal umsteigen soll? Was ist, wenn er halt verfahren hat?
Wenn die Deutsche Bahn zu spät kommt oder irgendwelche Züge nicht fahren.
Kann man ja nicht verstehen, was die überhaupt gesagt haben. Und mein Bruder, wir haben ja Ticket gehabt und er hat mir ja alles erzählt. Okay, du musst hier umsteigen, du musst halt zu Gleis 1 oder Gleis 2 und danach musst du in Nuremberg wieder umsteigen nach Zirndorf. Aber ich konnte ja, wie gesagt, die Sprache nicht. Ich wollte ja auch mal fragen, aber ich konnte ja nicht. Englisch, es ist eher schlecht, weil ich konnte ja auch Englisch nicht so gut. Und zum Glück, ich bin ja angekommen, ich war in Zirndorf. Ich habe ja ein paar Leute halt gefragt mit Zeichen, wo, keine Ahnung. Also ich habe nicht mal wo gesagt, einfach mit Zeichen. Die haben mir ja auch geholfen. Ich habe nur angeschaut, ja, die haben in die Richtung gezeigt. Dann sollte ich halt in die Richtung. Und ich war ja in Zirndorf, ich bin da einen Monat geblieben und während der Zeit, ich habe ja meinen Asylantrag beantragt, ich habe auch gleichzeitig Leute dort kennengelernt, die aus Syrien auch sind. Ich habe dort auch angefangen, weil ich hatte ja die Zeit gehabt, ich habe dort angefangen, Deutsch zu lernen. Du hast Internet, du hast YouTube, es fehlt nur, dass du einfach Mühe gibst, um Deutsch zu lernen.
Du warst ja zu einer Zeit da, wo insgesamt sehr, sehr viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen waren.
Ja.
Und auch gerade Zirndorf war ja zum Teil deutlich überbelegt, oder?
Ja.
Wie hast du das erlebt zu der Zeit?
Wir haben in einem Zimmer, wir waren 8 Personen in einem Zimmer. Und man sollte ja Geduld haben. Am Anfang hatte ich habe ja mir selber gesagt, ey, wo bin ich dann jetzt? Was soll ich dann machen? Ich konnte ja meine Familie ja nicht anrufen und sagen, ja, mir geht's gut. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe nur halt geschrieben, ja, ist alles in Ordnung und so. Weil wenn die auch ja meine Stimme hören würden, dann würden sie sagen, ja, dir geht's doch nicht gut. Und ich habe nur Geduld gehabt Und als ich Transfer bekommen habe, und zwar nach Fachenrod, es war ganz gut. Es ist ein Dorf, aber es war angenehmer wie
Ja,
Zirndorf.
das war so eine dezentrale Unterkunft
Genau,
dann.
es ist ein Hotel. Es ist ein Hotel. Es ist halt nicht irgendwie, das ist halt Privathotel. Das gehört nicht irgendwie Stadt oder irgend sowas. Es war privat. Und wir waren ja dort. Diejenigen, die mit uns gekommen sind, wir waren ja auch miteinander. Wir haben ja zusammen Deutsch gelernt. Und danach kamen die ehrenamtlichen Mitarbeiter zu uns. Die haben ja auf uns gewartet, dass wir dort sind. Die haben ja gewusst, okay, jetzt kommen auch Leute aus Syrien, aus anderen Ländern hier nach Fachenrod und wir würden die Leute mal empfangen. Und als ich gesehen habe, okay, da sind zwei Damen, die immer zu uns gekommen sind, die uns immer geholfen haben. Und dann dachte ich mir, ja, die kommen halt von Stadt. Also die verdienen Geld, damit die uns helfen. Und danach, als ich gewusst habe, oh, das ist freiwillige Arbeit und dass man halt freiwillig das macht, das ist echt Respekt. Also ich bin immer respektvoll vor die Leute, die das machen. Wenn man neu in Deutschland ist, dann braucht man die Hilfe.
Kannst du noch mal beschreiben, wo eigentlich Wachenrod ist? Also, ich denke, viele Leute, auch die jetzt in Erlangen leben, haben Wachenrod noch nicht gehört.
Wachenrod ist es in der Nähe von Höchstadt. Man fährt halt von Erlangen aus nach Höchstadt. Und danach ist es halt 15 Minuten entfernt von Höchstadt. Und das ist halt näher von Bamberg. Es ist aber weit weg von Erlangen. Es ist 35 Kilometer ungefähr. Und das ist halt ein Dorf. Es ist ein paar Häuser. Aber die Leute waren ja sehr nett. Die Leute, die aus dem Dorf, die waren sehr nett. Die waren sehr gastfreundlich. Wir haben ja Leute dort kennengelernt. Wir haben da zusammen auch Fußball gespielt. Es war schön, ich hatte schöne Zeiten gehabt. Und da habe ich ja auch weiter Deutsch angefangen zu lernen. Ich habe ja auch weiter, um die deutsche Sprache zu verbessern, um, wenn ich auf der Straße bin, wenn jemand mir Hallo sagt oder wie geht's dir sagt, dass ich mal antworten kann, dass ich mal auch mit den Leuten mal unterhalten kann.
Und hast du die Franken auch verstanden?
Jetzt schon. Aber
Und in
damals nicht.
Wachenrod?
Damals nicht. Ich hatte ja die Sprache ja nicht gehabt. Ein bisschen nur, dass ich halt vielleicht nur ein bisschen übersetzen kann. Weil diejenigen, die dort waren, die konnten auch die Sprache nicht. Aber ich habe ja, wie gesagt, selber angefangen,
Also die
Deutsch zu
anderen,
lernen.
die mit dir in dem Gasthof gewohnt
Genau,
haben, die
ja.
anderen, waren es vor allem Syrer,
Die
junge
waren, die
Männer wie du?
meistens, genau, die meistens waren Syrer. Ja, wir haben da zusammen Tischtennis gespielt, wir haben zusammen Fußball gespielt. Wir hatten sehr schöne Zeiten gehabt dort. Wir haben ja natürlich auf unsere Papiere gewartet, auf unser Dokument gewartet. Und zum Glück, es hat ja bei mir nicht so lange gedauert. Innerhalb 30 Tage, ich habe ja dann meine Dokumente bekommen, dass ich als Flüchtling anerkannt wurde. Und danach soll ich halt eine Wohnung mal suchen und umziehen, wo ich will.
Also das heißt, nach kurzer Zeit hast du die Anerkennung für 3 Jahre bekommen und
Genau.
konntest dich dann sozusagen ganz frei bewegen und selber
Genau.
entscheiden, wo du
Ja. Ich
leben möchtest.
konnte ja auch wieder nach Berlin, aber ich war ja hier und dann habe ich meinem Bruder gesagt, ich werde gerne zuerst die deutsche Sprache mal lernen und danach, wenn ich die deutsche Sprache kann und hier keine Arbeit oder keine Ausbildung oder kein Studium mal finden kann, dann würde ich gerne wieder nach Berlin. Während der Zeit, als ich in Wachenrod war, ich war dort 7 Monate. Ich habe Deutsch, wie gesagt, zu Hause gelernt und ich habe auch Deutschkurs besucht, und zwar in Erlangen.
Ah, und dann bist du deswegen dann auch nach Erlangen gezogen,
Genau,
anschließend.
weil das war ja weit weg von mir. Wenn ich halt jeden Tag von Wachenrod nach Erlangen fahren würde, vor allem es gibt keine nicht zu viele Busverbindungen nach Wachenrod, wenn ich halt
Ja, das glaube ich.
wenn ich den Bus verpasse, dann bleibe ich in
Oh,
Höchstadt. Ja.
erstmal über Nacht.
Genau. Aber oder man sollte ja Taxi halt nehmen, je nachdem. Ich habe einmal probiert, mit dem Fahrrad zu fahren, das war mir ja zu weit.
Das
Ja.
kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Und ich habe ja einen internationalen Bund, also IB, und das ist halt in Erlangen. Ich habe da angefangen, Deutschkurse zu besuchen. Und danach habe ich gesagt, ja, es ist halt weit weg. Wenn ich jeden Tag von Wachenrod nach Höchstadt und dann umsteigen nach Erlangen, das ist halt sehr weit für mich. Und ich habe ja angefangen, hier in Erlangen eine Wohnung zu suchen. Es ist leider so schwer.
Das ist total schwer. Ja. Das ist wirklich in Erlangen extrem schwer.
Ja. Und danach zum Glück, ich habe ja was gefunden, ein WG, eine Wohnungsgemeinschaft in Dürreuth. Das ist näher von Erlangen, in Büschenbach. Und da habe ich ja gelebt. Ich habe 2 Jahre da gelebt. Und während der Zeit natürlich, ich habe mit A1 angefangen in der Schule. Und wie schön, wenn man halt auch ein bisschen Deutsch kann, wenn man in der Schule ist, dass man auch die deutsche Sprache ein bisschen kann, ein bisschen kennt, weil wenn der Lehrer was sagt, er wird ja nicht übersetzen. Du musst halt selber mal entweder übersetzen oder dass du halt ein bisschen Deutsch kannst. Und das hat mir ja geholfen, die Zeit, die ich in Wachenroth war und in Zierendorf, dass ich ein bisschen Deutsch gelernt habe. Das hat mir viel geholfen, als ich in der Schule war.
Du hast gesagt, am meisten hat dir die Sprache zu schaffen gemacht, dass du einfach mit niemandem sprechen konntest und auch nichts verstanden hast. Das war so eines der schwierigsten Dinge auch während dieser Zeit.
Damals, wie ich halt nicht mal Deutsch konnte und mit jemandem nicht mal unterhalten kann. Oder wenn ich halt sage, okay, ich bin jetzt auf der Suche nach einer Wohnung. Das habe ich ja damals nicht gekannt. Wie kann ich halt jemandem sagen, ich bin auf der Suche nach einer Wohnung? Aber innerhalb der Zeit, die ich auch in Wachenroth gelebt habe, ich habe ja gelernt und darum konnte ich halt mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern auch mal reden kann, ich bin auf der Suche nach einer Wohnung. Und zwar in Erlangen. Die haben mir ja natürlich auch geholfen. Die haben die Vermieter, Vermieterin auch kontaktiert. Die haben Firmen mal kontaktiert, um auch eine Wohnung in Erlangen zu finden. Ich habe auch immer selber halt in Google halt eingegeben, ja, ich bin auf der Suche nach einer Wohnung, Einzimmerwohnung. Ich habe ja immer auch online was gefunden. Ich wollte ja mal kontaktieren, ich habe nur halt probiert selber zu schreiben. Es ist andere Schrift, es sind andere Buchstaben. Die deutsche Sprache, es ist komplett anders wie meine Sprache. Ich spreche Arabisch, meine Muttersprache. Und wir haben ja andere Buchstaben. Wir schreiben ja von rechts nach links. Aber in deutscher Sprache ist es halt eher links nach rechts. Und eher halt wie Englisch. Und ja, das war halt total schwer, dass ich einfach mal jemanden sage, ich bin auf der Suche nach einer Wohnung. Oder wenn ich halt Besichtigungstermin gehabt habe. Ich bin reingekommen, das wurde abgesagt. Vielleicht, weil ich halt die deutsche Sprache nicht gekannt habe. Wie kann ich sagen, ja, soll ich ja meine Unterlagen jetzt abgeben oder nicht? Soll ich mal warten oder nicht? Ich habe direkt die Absage bekommen. Aber die ehrenamtlichen Mitarbeiter waren am nächsten Mal dabei. Die haben ja auch mir geholfen.
Und sind dann mitgegangen zur Wohnungsbesichtigung?
Die sind mitgegangen, die haben auch telefoniert. Mein Bruder während der Zeit hat mir auch geholfen.
War dein Bruder dann mit dabei am Telefon zum Übersetzen zum Beispiel, in einer neuen Wohnung warst?
Genau, der war halt sehr oft beim Übersetzen dabei.
Schön, ja. Ja. Wie lebst du heute? Wie lebst du heute in Erlangen? Wie sieht dein Alltag aus?
Jetzt, also nach der Zeit, ich habe meine Ausbildung bei Siemens gemacht, als Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich habe das bis jetzt alles geschafft. Ich habe meine Ausbildung auch sehr gut geschafft, dass ich jetzt in der Firma auch unbefristet Arbeitsvertrag bekommen habe.
Super, ja.
Und ich denke immer vor 5 Jahren, wie die Zeit halt bei mir war, wie ich gelebt habe und wie ich jetzt lebe, wie ich halt so viel bis jetzt geschafft habe, dass ich die deutsche Sprache kann, dass ich meine Ausbildung geschafft habe, dass ich einfach mal in die Arbeit gehen kann und wieder nach Hause. Und natürlich während der Zeit Kaffeeersuh.
Kaffeeersuh, das immer ein zweites Zuhause war.
Genau.
Auch neben Wachenroth und neben in der Reut.
Genau, ja. Und drum, wie gesagt, Kaffeeersuh war so, wenn ich dorthin gehe, dann denke ich an meine Zeit. Weil es gibt diejenigen, die auch neue jetzt in Deutschland sind. Die konnten die Sprache nicht. Ich konnte die auch mal helfen, genauso wie die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die uns damals auch geholfen haben. Und jetzt konnte ich die auch mal helfen. Ich konnte die mal zeigen, ja, wie könnt ihr hier in Deutschland anfangen? Anfangen, Deutsch zu lernen, anfangen, eine Ausbildung zu machen.
Du hast hier in Erlangen viele syrische Freunde.
Das stimmt, ja. Wir sind immer so ungefähr zu 7, zu 10. Ich habe diejenigen auch in Wachenroth kennengelernt. 3 davon. Die sind meine Freunde, meine enge Freunde, die aus Syrien. Wir waren zusammen in der Schule, von 10. Klasse bis unser Studium. Und die sind auch hier in Erlangen.
Das ist voll schön, oder? Ja. Wenn man so vertraute Menschen direkt bei sich genau. haben kann.
Und das ist ja ganz selten, dass man hier in Deutschland auch die engen Freunde, die wir auch zusammen in Syrien waren, dass die auch hier neben dir sind.
Versuchst du deine Freunde auch davon zu überzeugen, dass sie auch sich ehrenamtlich engagieren?
Ja, das sage ich ja immer, wenn ihr halt die Zeit habt, da könnt ihr auch gerne mal ins Café Azul oder andere Organisationen auch als ehrenamtliche Mitarbeiter tätig werden, weil es ist halt so entspannt, es macht Spaß. Wenn jemand halt das will, es macht halt sehr Spaß, dass du Leute siehst, die Hilfe brauchen und dass du mal helfen kannst. Wie schön das ist. Und vor allem, dass man mit dem Herz das macht. Und das Problem ist, meine Freunde, die haben ja nicht so viel Zeit. Bei mir war es so, okay, ich hatte in der Ausbildung Zeit gehabt, nach meiner Ausbildung, als ich in der Schule war, sowohl Berufsschule als auch Ausbildungszentrum. Ich hatte die Zeit gehabt, Nachmittag ins Café also zu gehen, um dort auch Leute zu helfen, um auch zu vergessen, was ich vor Schwierigkeiten auch in der Schule habe. Die Schwierigkeiten sind auch Deutsch zu übersetzen. Es gibt zu viele Begriffe als Elektroniker. Es gibt zu viele Begriffe, die man auch nicht kann. Und da musste ich ja auch zu Hause auch wieder halt übersetzen. Und im Café Azul war es so, du gehst hin, das fehlt ja uns. Das hat mir auch gefehlt. Nach meiner Arbeit nach Hause zu gehen, meine Mutter zu sehen, meine Schwestern zu sehen. Mhm. Dass sie Kaffee machen, dass sie Kuchen machen, dass sie Kuchen anbieten. Dass ich halt dorthin gehe. Und das war ja so, im Café Azul, ich bin dahin gegangen. Ich habe gesehen, ja, die Leute bereiten ja was vor.
Das heißt, du würdest anderen Menschen, die neu nach Deutschland kommen, durchaus den Rat geben, an solchen Begegnungsangeboten teilzunehmen, genau. oder? Habe ich dich da richtig verstanden? Ja. Gibt es noch mehr, was du anderen Geflüchteten raten würdest?
Ich würde vor allem die jugendlichen Leute oft mal raten. Habt ihr die Chance, also nutzt ihr die Zeit, um eine Ausbildung zu machen? Ihr habt die Zeit, es hat junge Leute. Geht ihr nicht irgendwo arbeiten, um ein bisschen Geld zu verdienen? Ihr habt die Zeit, eine Ausbildung zu machen. Vor meiner Ausbildung, ich habe auch in einer Pizzeria gearbeitet. Ich habe auch gesehen, was ich verdient habe. Ich habe auch gesehen, wie schwer meine Arbeit war. Es hat natürlich Spaß gemacht, aber ich bin jung. Ich kann ja die Ausbildung auch machen. Und jetzt, wie ich jetzt lebe und wie meine Arbeit auch Spaß macht als Elektroniker. Weil das habe ich ja auch in Syrien gemacht. Ich habe meinen Beruf geliebt. Ich habe meinen Beruf auch fast geschafft in Syrien. Aber wegen dem Krieg, ich konnte ja nicht mein Studium abschließen. Und das habe ich ja hier geschafft.
Also du würdest sagen, diese 3 Jahre, die man braucht, um so eine Ausbildung zu machen, die sind durchaus eine gute Investition für alle.
Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt von der anderen Seite her gedacht, was würdest du dir denn von der deutschen Gesellschaft vielleicht wünschen für Menschen, die neu hierher kommen?
Ich würde zuerst sagen, und ich bedanke mich halt für die deutsche Gesellschaft, dass sie diejenigen auch geholfen haben und dass sie diejenigen auch mal helfen, weiterhelfen können. Und ich würde einfach mal sagen, die Deutschen, die sollen ja keine Angst haben. Wir beißen ja nicht. Das ist das.
Das können wir bestätigen, ja.
Ja, man sollte halt die Zeit nehmen, lernt eher die Leute kennen. Es gibt manche, die auch Migrationshintergrund haben, aber die wurden ja gezwungen, die Heimatland zu verlassen. Keiner will halt einfach mal sein Heimatland verlassen. Und es gibt zu viele, die auch was dort geschafft haben, aber die sind ja auch da. Einfach mal die Leute kennenlernen.
Lieber Mohammed, ich denke, Annika und ich, wir haben wirklich dieses Gespräch jetzt total genossen mit dir. Ich hoffe, alle ZuhörerInnen auch. Wir haben gestartet mit deiner Einstiegsfrage, was bestärkt dich? Und du hast gesagt, es bestärkt dich deine Erfahrung, wenn du zurückdenkst und zurückblickst, was du in den letzten Jahren hier geschafft hast in Deutschland. Und ich glaube, da können wir dich auch nochmal drin bestärken, dass du wahnsinnig viel geschafft hast. Danke. Danke, dass du da warst.
Danke euch.